True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
Und zack, da sind wir auch schon wieder mittendrin in einer neuen Folge von True Athletes True Talk. Mein heutiger Gast, das ist der Olympiadritte von Rio, der frisch gebackene deutsche Meister und ja, vielleicht der Mann, der den Slogan Comeback Stronger mit so viel Leben füllt wie wenige. Herzlich willkommen, Daniel Jasinski.
Ja, hallo.
Dein größter Erfolg im Diskuswurf liegt jetzt inzwischen fast 5 Jahre zurück. Bei den Olympischen Spielen in Rio bist du Dritter geworden, doch das, was danach kam, war alles andere als einfach. Lass uns nochmal ein bisschen eine Zeitreise wagen in diese 5 Jahre, wie die so aus sportlicher Sicht für dich gelaufen sind.
Ja, gerne, machen wir.
Kannst du sie selber zusammenfassen? Kann man das so? 5 Jahre sind ja einfach eine unfassbar
große Zeit. Ja, das stimmt. Die sind tatsächlich echt relativ schnell vorbeigelaufen, muss ich sagen, die 5 Jahre. Aber klar, nach Rio, die Bronzemedaille, das war wirklich fast unbeschreiblich, das Gefühl. Ich habe mich, es hat auch unglaublich motiviert für das nächste Jahr dann, 2017 die WM, 2018 Europameisterschaften bei uns im Land, in Berlin. Und eigentlich war ich wirklich top motiviert und habe mich auf die nächsten Jahre gefreut. Leider lief das nicht ganz so nach Plan. Kamen immer wieder irgendwelche Verletzungen und Probleme dazwischen. 2018 dann eben hatte ich ein Schambeinödem mitten in der Saison, was festgestellt wurde. Ich bin eigentlich noch ganz gut reingestartet, im Mai noch 66 Meter 50, glaube ich, so um den Dreh waren das geworfen. Das war eigentlich okay, wobei die Probleme sich gezeigt hatten, auch in der Zeit. Und ja, dann vor den Deutschen schon ging es eigentlich gar nicht mehr richtig, dass man ja die Technik abrufen konnte, weil eben die Schmerzen da waren. Wir haben da viel in Kienbaum versucht, waren da auch in diesem Vorbereitungstrainingslager vor den Deutschen, vor der EM, aber eigentlich lief es auch in der EM darauf hinaus, dass man es eben versucht, einen Wurf oder im ersten Wurf irgendwie einigermaßen durchzubringen und eine gute Weite bzw. die Quali zu überstehen und dann für den nächsten Tag nochmal fit zu werden, aber es hat auch nicht geklappt. War natürlich echt enttäuschend, muss ich sagen. Auch im Nachhinein, es ist echt schade. Gut, jetzt haben wir natürlich 22 nochmal die Chance. EM im eigenen Land. Ja. Das ist auch schön, aber da war es echt hart. Und wie ging es dann weiter? 2019. Wo war da nochmal? War das in London? War 2017, ne? 2019
Doha,
war
Doha. Hatten wir da. Mhm.
Eigentlich hatte ich noch Anfang des Jahres 2019 schon ein ziemlich gutes Gefühl. Das alles hat sich beruhigt. Auch auf den MRTs war nichts mehr zu sehen von der Knochenentzündung. Aber die Probleme mit der linken Seite, mit dem linken Bein, linke Hüfte, die ließen nicht so richtig ab. Wir haben dann natürlich alles versucht und immer wieder Physio, Ärzte und so weiter konsultiert, Training gemacht, so viel wie ging, auch da eben aufgepasst, dass man da nicht übertreibt und das zu sehr reizt. Ja, bis dann eben im Trainingslager in Belek, kurz vor der Saison, dann ich mir so einen Bündelriss im Adduktor links zugezogen habe und das eigentlich auch schon wieder die Saison eigentlich gekostet hat. Noch versucht bei den Deutschen eben zu starten. Es war ja in Berlin die deutsche Meisterschaft und bin ich noch Vierter geworden. Mit, glaube ich, ein oder zwei Wochen Werfen davor überhaupt. Es war echt, echt, echt ärgerlich. 2020 dann, das Corona-Jahr, fing das alles ja an. Mhm. Und eigentlich war alles so ein bisschen unsicher. was stattfindet, ob was stattfindet. Ne? Dann wurde ja Olympia abgesagt. EM dann auch erst später, deswegen haben wir eigentlich auch noch so weiter trainiert und eigentlich auch wieder bevor die ganz kurze kleine Saison da losging, ja, kamen wieder die Probleme mit der linken Seite, diesmal der Rücken hinten hat mich da ziemlich gequält. Ja, deutsche Meisterschaften auch noch mitgemacht, Vizemeister geworden, das war erfreulich, wobei ja ein paar Leute natürlich auch nicht mitgemacht haben. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so ausgegangen. Aber ja, das waren so eigentlich zusammengefasst die Problemchen, wenn man es jetzt wirklich kompakt sagt.
Ein harter Weg auf jeden Fall, der dahinter
ist. Ja, es war echt anstrengend und ja, auch schon echt ziemlich nervig, ne? Weil immer wieder kamen eben die Rückschläge. Ich meine, klar, das kennt jeder Leistungssportler irgendwo, aber ja, wenn man dann doch da drin steckt, dann zerrt das schon ein bisschen an.
Das glaube ich. Ich erinnere mich auch noch exemplarisch an die EM in Berlin. Da wurde in der Quali, du hast es gerade kurz angesprochen, halt auch in der Quali krachend gescheitert bist, leider. Und da weiß ich noch, da standst du nachher in der Mixzone und jeder, der dich kennt, weiß, du bist eine echte Erscheinung. Aber in dem Moment wirktest du so unfassbar klein und das war irgendwie total traurig, das auch nur von außen so zu sehen. Hast du im Nachhinein hinterher so gedacht, das war irgendwie, hätte ich jetzt doch was anders machen sollen. Das war vielleicht, hat mir gar nicht so gut getan oder so. Oder war das alles Teil des Weges, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist?
Ach, ich denke, das gehört alles mittlerweile dazu. Die Vergangenheit kann man jetzt ja sowieso nicht mehr ändern. Aber viel, viel anders. Was hätte man da machen können? Nicht an den Start gehen wäre wahrscheinlich die einzige Option gewesen, aber ja, die Hoffnung, die stirbt ja zuletzt. Ja. Und ja, ein Fünkchen war noch da, eben auch im Vorfeld in Kienbaum. Und ich dachte, oder war mir eigentlich auch sicher, auch mit meinem Vater, dass ein Wurf eigentlich, oder der erste, wenn ich mich da ganz locker einwerfe und da eben den ersten Wurf ein bisschen zünde, dass das schon fürs Finale reichen kann. Der ging dann leider eben wirklich ganz knapp aus dem Sektor rechts. Von der Weite hätte es wahrscheinlich, wobei, keine Ahnung, ob es gereicht hätte oder nicht, aber das war auf jeden Fall der weiteste. Und danach, da ging halt einfach nichts mehr. Ne? Da war das eben von den Problemen nicht mehr zu ansteuerbar einfach. Und ja, ich habe es versucht. Wie gesagt, ich habe eigentlich zuversichtlich in dem Moment noch, oder vor dem Wettkampf war ich noch zuversichtlich, weil ich dachte, komm, ein Wurf, das kriegst du hin. Und gerade zu Hause waren auch ein paar Leute da, ne, Familie, Freunde. Und es war einfach dann enttäuschend für mich.
Was hat dir denn in dieser Zeit geholfen? Woran hast du dich da so geklammert?
Ich habe mich eigentlich, meine Familie sowieso, die steht immer hinter mir und ist immer dabei und unterstützt mich in allem. Und am Ende, war die Hoffnung dann irgendwie, dass diese Misere jetzt auskuriert wird, die Probleme. Und dass es dann auf jeden Fall weitergeht, weil das Jahr fing ja eigentlich nicht schlecht an. Auch mit den Weiten war das in Ordnung, auch mit den Problemchen war das alles noch immer im Bereich, wo man sagt, okay, wenn das eben alles hält, dann kann ich in die Bereiche werfen und auch wieder Bestleistungen aufstellen. Und das war eigentlich so immer so die Hoffnung oder die Zuversicht, die man hatte, weil auch mein Vater und Trainer hat immer, oder er ist auch so ehrlich und würde mir das schon sagen, wenn da haben wir auch schon drüber gesprochen, zu Anfang überhaupt des Leistungssports, dass wenn irgendwie Punkte sind oder Zeiten, wo man absehen kann, dass das für die Weltspitze, sage ich mal, oder für gute Weiten, wo man sich eben für internationale Meisterschaften qualifizieren kann, nicht mehr reicht oder nicht mehr klappen wird, dass wir das eben dann auch offen besprechen und dann eben entscheiden, ja, entweder war es das oder ja, jetzt ist es Zeit für einen anderen Weg. Mhm. Ne?
Ja, du sprichst diesen familiären Rückhalt ja schon an. Also Sport ist bei euch, Jasinski, ist ja sowas wie ein Familienbusiness. Also dein Vater Miro ist dein Trainer, der hat auch schon Michael Möllenbeck und Oliver Sven-Buda trainiert, also ist schon ewig im Geschäft. Dein Bruder ist Basketballer. Gibt es Menschen in eurer Familie, die keinen Sport machen?
Ach, ja, meine Oma macht nichts mehr. Ach, ja, wie gesagt, Julian und ich, wir sind da wirklich schon ziemlich im Sport drin. Philipp, der Mittlere, der spielt auch Tennis, ist auch super sportlich, aber der arbeitet halt auch Vollzeit noch. Der ist nicht den Weg des Leistungssports gegangen. Ich sage immer, er ist der Kopf bei uns.
Ja, ist auch nötig. Ne?
Ja, genau. Und ja, sonst dreht sich schon einiges um den Sport, muss man sagen.
Dieses Konstrukt Vater, Trainer, Sohn, Athlet, ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht immer komplett konfliktfrei. Und mit Sicherheit ist das auch eine Frage des Charakters oder auch bestimmt des Willens, dass sowas funktioniert. Aber warum, glaubst du, funktioniert das so gut bei dir und Miro?
Ja, wir verstehen uns einfach gut. Ich glaube, wir kennen uns auch mittlerweile schon ziemlich gut. Ich glaube, ihr kennt mich besser als jeder andere.
Das glaube ich.
Und ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, aber das klappt einfach. Ne? Das ist so dieses auch Zwischenmenschliche. Eigentlich wissen wir beide, wann wer was erträgt oder nicht. Und ich glaube, das ist es dann einfach, was es ausmacht. Auch früher noch, wo ich zu Hause gewohnt habe, konnten wir das eigentlich auch. Ja, wir sind immer zusammen zum Training, zusammen zurück. Ne? Im Auto haben wir dann auch noch das alles so ein bisschen besprochen und gemacht. Aber zu Hause war dann eigentlich eher weniger. Klar, abgesprochen, morgen fahren wir von mir aus um, weiß nicht, 9:30 los oder um 10. Aber dann eigentlich auch die Sportthematik sein gelassen. Großartig. Und vielleicht ist das der Punkt. Aber ich glaube einfach auch, weil wir uns echt wirklich gut verstehen. Und ich kann mich auch in der letzten Zeit eigentlich an keine Situation erinnern, wo man irgendwie gedacht hat oder es irgendwie zur Debatte stand, dass das irgendwie nicht klappt oder dass wir da was falsch machen oder was ändern oder auch zwischenmenschlich was nicht funktioniert. Das war eigentlich immer alles ziemlich klar.
Ich beobachte euch ja jetzt schon ein bisschen länger, so von außen zumindest, und habe dann immer so das Gefühl, ihr seid euch halt auch so charakterlich so ähnlich, weil ihr beide irgendwie so eine, ja, so eine tiefe Ruhe ausstrahlt und aber auch so einen Fokus habt und eine gemeinsame Motivation. Ist das vielleicht auch so echt euer Schlüssel, dass ihr euch charakterlich so ähnlich seid und eben nicht wie so Pole aufeinander prallt?
Ja, das kann gut sein, ja.
Wie würdest du euch selber beschreiben, wenn du Miro jetzt siehst und dich?
Ja, du hast es schon eigentlich ganz gut gesagt. Ne? Also er strahlt auf jeden Fall auch immer eine relative Ruhe aus. Also ich kann mich da zum Beispiel am besten an Rio erinnern. Ne? Ich habe mich da ins Finale gekämpft, wirklich mit keiner guten Quali. Und im Finale dann die ersten zwei Würfe zum Aufwärmen, also Einwürfe ins Netz geworfen. Ja, und bin dann auch zu ihm hin, war auch so leicht, eine leichte Verunsicherung hatte ich, ne, weil jetzt geht der Wettkampf los, keinen Wurf hingekriegt davor. Aber er hat dann einfach ja auch gesagt, dass eigentlich braucht er ja nicht wirklich was sagen. Er hat mir einen Hinweis noch für die Technik gegeben und gesagt, heute ist der Tag, du machst das und weiter los geht's. Ne? Und, ja, dann hat das eben auch gut geklappt.
Ja, kann so einfach sein, und, ne?
Ja, hört sich auf jeden Fall einfach an, aber ja.
Sagst du Papa zu ihm auf dem Trainingsplatz? Oder was habt ihr da?
Auf dem Trainingsplatz? Nee, ich sage ihm Miro.
Okay.
Ja.
Und zu Hause dann aber Papa, also da ist dann...
Zu Hause, ja, genau. Okay.
Ja, inzwischen sagt ja auch, also bist du ja nicht mehr nur in Anführungsstrichen Sohn, sondern es gibt ja auch jemanden, der zu dir Papa sagt, ne? In den,
ja, genau.
In den Jahren zwischen Rio und heute hast du zwei Kinder bekommen und das ändert das Leben ja komplett. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das so ist. Ja. Wenn du an den Daniel von damals denkst, was würdest du ihm im Nachhinein sagen oder wo glaubst du, hast du dich in der Zeit halt auch einfach verändert?
Mit den Kindern, das ist irgendwie einfach anders. Ne? Man hat da eine ganz andere Sicht dann. Auf einmal auch die Bedeutung ist ja eine ganz andere. Ne? Die sind halt schon irgendwie der Mittelpunkt des Lebens und man versucht alles, oder wir auch, um eben ja das Bestmögliche für die zu machen oder alles irgendwie so zu drehen, dass es eben bestmöglich ist. Mhm. Und nein, was würde ich mir zu damals sagen? Weiß ich nicht. Ich hätte es wahrscheinlich bis jetzt alles genauso gemacht. Also, ja, es ist auf jeden Fall schön. Also, würde ich nie wieder missen wollen, ja.
Du selber bist ja aufgewachsen mit so Diskus-Schwergewichten wie Michael Müllenbeck. Also wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, dass Miro ihn ja auch trainiert hat. Auch wenn seine Zeit jetzt schon etwas zurückliegt, aber der ein oder andere erinnert sich mit Sicherheit noch an diese Naturgewalt von Diskuswerfer. Du bist, da haben wir gerade schon im Ansatz halt das so gestreift, charakterlich halt eigentlich ein komplettes Gegenteil von ihm. Also alleine, wenn wir so über deine Ruhe sprechen. Wenn du dich jetzt aber so zurückerinnerst an deine Anfänge des Diskuswerfens und des Trainings, ich weiß gar nicht, ob ihr noch wirklich gemeinsam trainiert habt, ich glaube...
Doch, das haben wir tatsächlich. Okay. Also ich kann mich da wirklich auch noch in die Jugend eigentlich zurückerinnern, wie wir als Kinder auch, meine Brüder und ich, dann mit im Trainingslager waren und eben die Top-Athleten sich da vorbereitet haben. Melli hat da mit Miro geworfen. Sven auch noch damals und noch ein paar andere. Das war, ja, für uns war das natürlich ein Highlight, ne? Also du bist da als Knirps rumgelaufen, hast wirklich die Leute gesehen, die du sonst nur im Fernsehen siehst. Und ja, das war schon irgendwie inspirierend auch und auch schön, ne? Man dachte sich, boah, das ist irgendwie schon wirklich was Besonderes. Und ja, dann, wo es dann eben in die Jugend ging und auch im Diskushof bei mir so ein bisschen sich entwickelt hat, habe ich auch mit Melli einige Wurfeinheiten oder wir haben auch zusammen geworfen und auch zusammen Kraft gemacht damals noch. Und ja, es war schon irgendwie auch prägend und prägt sich ein. Ich habe seine Würfe oder seine Technik immer noch vor Augen, ne? Also das kann ich nicht sagen. Mhm. Das hat man sich damals schon extrem angeguckt und auch ja bewundert, ne? Weil er hat im Training halt super weit geschmissen und ich nicht, ne? Ich war gerade am Anfang. Ich habe da so also es war schon echt echt gut.
Diese Ruhe, die du so hast, die ja auch irgendwie dein Vater irgendwie so mitbringt. Arbeitest du da auch aktiv dran, weil es dir in bestimmten Situationen hilft? Oder ist das ja sowas vererbt tatsächlich?
Ja, das kann gut sein, dass das vererbt ist. Großartig dran arbeiten mache ich eigentlich nicht. Also klar, so diese Basic-Sachen mit tiefer Atmung und sowas, ne, wenn wirklich dann der Puls oder die Aufregung zu groß wird. Aber ich bin eigentlich, so was das angeht, hatte ich nie großartige Probleme oder irgendwie, sag ich mal, Situationen, wo die Kontrolle vielleicht, ja gut, der letzte Wurf in Rio, da war schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Aufregung mit dabei.
Ja, gut.
Weil es da eben, ja, um 50-50-Chance war, entweder wirfst du weiter oder halt nicht, Dritter oder Vierter oder wer weiß auch welcher andere Platz. Aber da ging es um die Medaille, da war schon wirklich, aber auch das ja, konnte ich ganz gut, glaube ich, noch im Griff halten, dass das eben nicht umgeschlagen ist in irgendwie Angst. Und ja, das weiß ich nicht, wahrscheinlich vererbt, ja.
Das ist doch ein Geschenk, definitiv.
Ja, doch, definitiv. Also ich freue mich oder ich bin da jedes Mal happy, wenn ich manchmal von anderen höre, dass sie die Nacht vom Wettkampf irgendwie kaum ein Auge zumachen und ich lege mich eigentlich meistens hin und bin in 5 Minuten eingeschlafen.
Wenn wir jetzt so den Sprung wagen zurück ins Jetzt, dann bist du so gut wie noch nie, muss man ja einfach sagen, ne? Diese 67, ja. 47, das ist Bestleistung. Das muss man erstmal nach so einer langen Durststrecke überhaupt hinbekommen.
Ja, das freut mich auch wirklich sehr mit der endlich mal wieder Bestleistung. Ne? Ich meine, 2016, 2018 war ich auch nicht weit entfernt, aber dann kamen eben die Probleme. Und jetzt, ja, wieder anzuknüpfen, da wo es eigentlich, ja, in die richtige Richtung ging damals, freut mich natürlich echt riesig. Aber ja, das ist einfach, ne, wenn du ohne großartige Probleme durch den Winter kommst, alles die Kraft aufbauen kannst, die Technik, dann eben auch dementsprechend da anpasst an die Kraftwerte, dann ja, freut mich, dass das so gut rauskommt.
Ja, und hinzu kommt, dass du seit dem Wochenende ja auch das Ticket für Tokio tatsächlich schon sicher hast mit deinem deutschen Meistertitel. Ja. Wie sehr hast du den Druck im Vorfeld gespürt? Weil ich meine, die Konkurrenz in deiner Disziplin in Deutschland ist ja einfach unfassbar enorm.
Ja, klar. Also ich meine, nach Halle, ne, dem Saisoneinstieg, wo die beiden da schon die 67 vorgelegt haben. Chris auch eine 65, Viri hatte ja auch eine 65 hoch, glaube ich, in Neubrandenburg davor schon geworfen im April. Klar, ne, ich war da auch, ich wusste zwar, dass ich was drauf habe, weil eben das Training gut lief und alles funktioniert hat. Und das wollte ich auch zeigen. Ne? Das hat dann eben im ersten Wettkampf nicht direkt so funktioniert, wie ich mir oder wie wir das auch geplant hatten. Aber dann peu à peu von Wettkampf zu Wettkampf konnte ich mich dann eben ja gut steigern. Und ja, jetzt mit den Deutschen, mit dem Titel ist natürlich auch freue ich mich mega drüber, weil er ist immer deutscher Meister. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre dabei. Yeah. Und ja, die Konkurrenz ist sehr stark. Fünf Normerfüller dieses Jahr. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hatten, ob wir das hatten. Ja, und da sich eben als bester Deutscher durchzusetzen, zumindest, ja gut, in der Liste stehe ich auch tatsächlich bis jetzt noch oben, aber ja, es ist halt eine knappe Geschichte da bei uns. Der Henning Prüfer, der hat sich ja auch sehr gut jetzt gemacht, die letzten Wettkämpfe, und auch immer wieder Bestleistungen geworfen, ist auch eigentlich nicht mehr weit von der Norm entfernt. Da kann noch ein Sechster theoretisch dazukommen und die Norm erfüllt dieses Jahr. Und das ist schon Wahnsinn, ne? Also das ist wirklich, ja, der Diskuswurf ist wirklich sehr, sehr stark.
Und du bist der Stärkste aktuell und kannst jetzt auch fest mit planen.
Bis jetzt ja.
Ja, aber das Ticket kann
die anderen, die schlafen ja nicht. Cool, genau, das Ticket habe ich, klar, das ist, der Platz ist safe und da er fällt natürlich auch irgendwo ein Stein dann vom Herzen, ne? Ja. Weil ja jeder von uns eben mit der Norm, mit dem Ticket liebäugelt, und da die eben knapp und begehrt sind, ist das umso schöner, dass man sich jetzt eben voll fokussieren kann auf Olympia und eben das Training jetzt so anpassen kann, dass man da eben, ja, möglichst versucht, eben an dem Tag oder an den 2 Tagen dann topfit zu sein.
Wie bereitest du dich jetzt konkret weiter vor, also sowohl körperlich als auch mental?
Ja, tatsächlich haben wir das noch nicht so ganz durchgeplant, weil wir eben die Deutschen abwarten wollten, wie das ausgeht, das Spiel, sag ich mal.
Ja.
Ich setze mich heute oder morgen spätestens mit Miro nochmal zusammen und wir werden das dann eben alles durchplanen auch noch. Ich denke, jetzt wird erstmal noch ein bisschen trainiert. Dann vermute ich Anfang Juni werden wir nochmal ein paar Wettkämpfe machen. Und ja, dann wird es auch schon losgehen Richtung ja, Japan.
Ja.
Da haben wir ein Vorbereitungstrainingslager und dann, ja, ist es schon soweit.
Überhaupt Olympia und du, ist es eigentlich Zufall, dass du in den Olympischen Jahren immer so glänzt?
Ja, weiß nicht, das ist jetzt zwar das zweite Mal, aber wenn es beim dritten Mal dann genauso ist, dann wird es wahrscheinlich kein Zufall mehr sein. Aber erstmal, ja, freue ich mich einfach darüber, dass das wirklich klappt, weil Olympia ist ja wirklich eigentlich für jeden Sportler so das Größte, was man erreichen kann. Und ja, allein die Teilnahme ist ja schon für einen Sportler, ja, Gold wert, sage ich mal. Und sehr besonders. Und dass ich jetzt eben das zweite Mal dabei bin, freut mich mega. Also, besser kann es eigentlich nicht sein. Klar, die letzten Jahre abgesehen. Aber
Ja,
ich
genau.
freue mich sehr darüber. Ich blicke eigentlich jetzt nicht mehr nach hinten, sondern nach vorne.
Hat Olympia im Vergleich zu den anderen Großereignissen denn tatsächlich auch einen ganz besonderen Stellenwert bei dir?
Ja, bei mir definitiv, ne? Ich meine, das ist alle 4 Jahre, da sind zig verschiedene Sportarten dabei. Das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Also im Olympischen Dorf, jetzt wenn ich an Rio zurückdenke, da kann ich mich noch erinnern, wie ich in Aufzug gestiegen bin und da irgendwie die Hälfte der Basketballnationalmannschaft stand. Und dann habe ich mich auch gar nicht mehr so
Ja,
groß
warst du in guter
gefühlt. Sonst guckt man
Gesellschaft.
eigentlich immer von oben so ein bisschen. Und da habe ich auch mal hochgeguckt. Und das sind halt so Sachen, ne? Da lernt man Leute kennen. Da kommst du halt eigentlich normalerweise nie dazu. Also ist wirklich was Besonderes und echt schön.
In Rio hatten wir die Diskussion um diesen Zika-Virus. Jetzt Corona setzt ja noch mal eins drauf. Inwieweit beeinflusst
Ja.
dich denn die aktuelle Pandemiesituation?
Ja, ich muss schon sagen, ne, auf Dauer ist das schon irgendwie belastend, dieses ganze Thema und auch diese ganzen, ja, immer wiederkehrenden Nachrichten. Ich versuche das eigentlich wirklich, ja, nicht großartig irgendwie in den Mittelpunkt, meines oder unseres Lebens zu stellen, weil, ja, das, ne, das ist echt einfach belastend, finde ich. Sonst hatten wir eigentlich ziemlich Glück, muss ich sagen, bei uns in Bochum. Klar, über Ostern hatten wir dann, glaube ich, auch eine Woche den Stützpunkt zu, wo wir dann auch nicht trainieren konnten. Aber ansonsten klappt das eigentlich ganz gut für die Kaderathleten. Und ja, von da aus der Leistungssport, zumindest im Olympiastützpunkt, funktioniert eigentlich ganz gut.
Wenn wir zum Abschluss nochmal uns ein bisschen sammeln und überlegen, oder beziehungsweise du überlegst, was hast du für Visionen, für Ziele, die du in deiner Laufbahn noch erreichen möchtest? Kannst du das so konkret sagen?
So viele Medaillen wie möglich. Ja, das wird es eigentlich schon passend treffen, aber jetzt erstmal auf das Jahr gesehen, will ich gesund durchkommen und eben die Quali schön meistern und dann im Finale nochmal wirklich gut abliefern. Und ja, das ist halt, wie man auch beim letzten Mal oder eigentlich jedes Jahr bei internationalen Höhepunkten sieht, ne, wer im Finale eben steht, da ist dann eben alles möglich meistens. Und ja, es ist auch viel Tagesform, ein bisschen Glück. Und ja, von da aus lasse ich das so auf mich zukommen. Ich mache mir da im Vorfeld jetzt keine großen Pläne oder Gedanken, wie was oder rechne mir irgendwelche Plätze aus, weil gerade die besten Listen so stehen. Das habe ich eigentlich nie so gemacht. Und
Da bist du ja in Rio auch schon gut mitgefahren, mit dieser Einstellung.
ja, genau. Und ich finde auch eigentlich, wenn man sich so das alles zurechtlegt und plant, das macht einen dann oder begrenzt einen dann mehr eigentlich, als wenn man da offen und frei an die Sache rangeht. Und am Ende weiß man ja, Im besten Fall oder im Normalfall, was man drauf hat und was möglich ist, was an dem Tag dann eben passiert oder wie die anderen drauf sind, das ist eben immer jedes Mal aufs Neue, ja, was anderes, und deswegen muss man dann eben den Moment nutzen und an dem Tag dann, ja, das Beste geben.
Absolut. Ganz zum Abschluss habe ich dir noch drei User-Fragen mitgebracht.
Ja.
Kennst du das? Genau. Wir haben gestern in unserer Community dazu aufgerufen, dir Fragen zu stellen. Und ja, da habe ich uns drei rausgesucht, die ich selber auch ganz spannend finde. Mona okay. fragt, was ist denn dein Wettkampfritual?
Oh, mein Wettkampfritual, ja. Das ist eine gute Frage. Eigentlich mache ich mich immer so eine gute Stunde vorm Callroom warm. Die Warmmachroutine habe ich eigentlich ja von Jahr zu Jahr immer ein bisschen angepasst, aber aktuell passt mir das so, wie ich mich erwärme, ganz gut. Und sonst muss ich tatsächlich sagen, habe ich gar nicht so richtig irgendwie ein Ritual oder einen festen Ablauf, der immer gleich sein muss. Da bin ich eigentlich immer relativ flexibel und
entspannt, so, wie weil, du halt bist. Ne?
Ja, so. Entspannt, ja. Weil halt auch immer wieder unterschiedliche Situationen sind. Ne? Ich hatte auch schon mal einen Wettkampf in der Schweiz, weiß ich noch. Da, auch dummerweise Trikot im Hotel liegen lassen. Und dann wirklich auf die letzte Sekunde in den Callroom rein, noch da schnell alles warm gemacht und so weiter. Und das hat dann eben auch gut funktioniert. Und deswegen, ich bin eigentlich wirklich nicht so der Typ, der sich da alles so festlegt und plant und Rituale macht und irgendwelche Abläufe hat, worüber ich mich eigentlich immer sehr, sehr, sehr freue und was auch eigentlich die letzten Jahre immer als Überraschung in meinem Koffer oder Rucksack oder irgendwo versteckt war, sind dann eben so kleine Bilder oder Zettelchen, ne, von meiner Frau und meinen Kindern, ach, was gemalt ist oder so, ne, nochmal eine Motivation. Das habe ich dann eigentlich immer dabei.
Oh, wie schön.
Aber, ja.
M. Ronda Master fragt, wie kann ich mich mental am besten auf meinen Wurf vorbereiten? Stichwort Aggressivität.
Ja, ich finde wichtig im Wettkampf eigentlich nie den Fokus so richtig zu verlieren, weil wir haben ja viel Zeit eigentlich zwischen den Würfen, wo die anderen Athleten werfen. Und da versuche ich dann auch, klar, nach dem Wurf direkt hat man ein bisschen Zeit, da kann man auch, oder mache ich das so, dass ich auch dann eben, ja, mal mit ein paar anderen ein bisschen quatschen oder irgendwas mache. Aber dann wirklich, wenn man das für sich absieht, bei mir sind es meistens drei oder vier Werfer vor mir, dann fokussiere ich mich auf mich, atme auch nochmal tief durch, gehe vielleicht ein, zwei kleine Sachen in der Technik durch, auf die ich achten will, oder dann im besten Fall, wenn man schon ganz gute Weite stehen hat, sage ich mir dann eigentlich immer, ja, alles oder nichts, ne? 50-50, entweder du triffst oder nicht, ne? Und dann eben auf Risiko gehen. Aber so richtig Aggressivität fördern davor, boah, schwierig. Das kann ich aus eigener Erfahrung eigentlich gar nicht sagen. Aggressivität war bei mir eigentlich dann immer eher so ein Übersteuer. Ding, wo es dann meistens nicht so gut geklappt hat. Oder wo man dann eben immer ein bisschen übertrieben hat und der Wurf dann häufig nicht so richtig in der Technik gepasst hat. Also ich finde schon Fokus sehr wichtig, eine körperliche Spannung, ne, die ist ja sowieso da, und wirklich eben den Fokus und das Bewusstsein, dass man das eigentlich jeden Tag macht und auch kann. Ne? Also so dieses Selbstvertrauen. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil am Ende steht man da alleine drin in dem Ring und man muss das Ding wegwerfen. Und da muss man auch wissen, dass man in der Lage dazu ist und eigentlich das ganze Leben darauf ausrichtet, eben für die Momente.
Und die letzte Frage, die führt uns so ein bisschen zurück, glaube ich, in die Anfänge deiner Leichtathletikkarriere.
Ja.
Denn True Blue möchte wissen, welche war oder ist deine drittbeste Leichtathletikdisziplin nach Diskus und Kugel?
Meine drittbeste? Oh, ja, das ist tatsächlich schon etwas her. Ich war tatsächlich damals gar nicht so der Athlet, sag ich mal so. Ich habe viel Basketball gespielt und geschwommen, im Tennis. Ah, drittbeste Leichtathletikdisziplin. Das Einzige, was ich, wo ich sagen würde, was vielleicht noch in Ordnung war, waren 1,85 oder 86 im Abi Hochsprung.
Oh.
Aber Sprint, 100 Meter sind schon lang. Ja, die Ausdauerdisziplin, da bin ich sowieso raus. Ich weiß gar nicht, 100 Meter Bestzeit, was ich da habe, kann ich nicht sagen. Weitsprung war auch nicht so. Ich mochte das mit dem Sand nicht so gerne. Sperrwurf brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, ich glaube, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Du bist schon ganz gut beim Diskus aufgehoben, ne?
Ja, doch, das ist schon in Ordnung. Ja.
Wir sind auf jeden Fall froh, dass du dich für den Diskus entschieden hast.
Ja, ich auch.
Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ja, gerne.
Daniel Jasinski hat mir viel Freude gemacht.
Ja, mir auch.